Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Guten Tag und herzlich willkommen. Filme, die sich mit recht harten und auch einschneidenden Schicksalsschlägen befassen, die kommen nächste Woche auf unsere Leinwände. Aber die Formen, mit denen davon erzählt wird, die sind erstaunlich unterschiedlich. Zum Beispiel der Tod der eigenen Mutter steht im Mittelpunkt eines ergreifenden deutschen Films, der sehr behutsame, fast schon intime Bilder für den letzten Weg einer Frau findet. Die Regisseurin ist gleich unser Gast. Kaum ein Thema scheint derzeit die europäischen Autorenfilmerinnen und Autorenfilmer so sehr zu beschäftigen wie der Umgang mit dem nahenden Tod der eigenen Eltern. François Ozon, Mia Hansen-Löwe, Gaspar Noé, vor ein paar Jahren schon Michael Haneke mit Amour. Immer wieder erzählen diese Regisseurinnen und Regisseure darin auch persönlich und präzise vom Bruch, den dieser Tod bedeuten kann. Zu dieser Reihe schließt jetzt auch die deutsche Regisseurin Jessica Krummacher auf, der mit »Zum Tod meiner Mutter« dieses Jahr auf der Berlinale ein kleiner Kritikerhit gelang. Krummacher erzählt in ihrem Film von einer Tochter, die die letzten Tage ihrer Mutter erlebt. Diese ist todkrank und beschließt, nichts mehr zu essen oder zu trinken. Ein Film über letzte Besuche, Abschiedsängste und die Sprachlosigkeit gegenüber dem letzten Weg.
»Zum Tod meiner Mutter«.
Aktive Sterbehilfe durch uns Ärzte ist in Deutschland verboten und ich muss mich selbstverständlich danach richten. Jedem von uns bleibt und auch im fortgeschrittenen Stadium ihrer Mutter eine Möglichkeit, selbstbestimmt zu sterben. Ihre Mutter müsste bewusst entscheiden, nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken.
Will Kerstin das wirklich machen? Ist doch sehr brutal, oder?
Aber körperlich wird das wahrscheinlich so sein wie beim Fasten, oder?
Weiß nicht. Ich habe noch nie gefastet. Fasten ist auch gar nicht so gesund.
Vor der Sendung konnte ich mit Regisseurin Jessica Krummacher über ihren Film sprechen, der, wie es der Titel ja schon suggeriert, auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod ihrer eigenen Mutter ist. Und ich wollte daher von ihr wissen, wieso es ihr so wichtig war, aus diesem privaten Erlebnis einen öffentlichen Film zu machen.
Ja, die rührt daher, dass ich irgendwie immer, also ich schreibe meine Drehbücher selbst und habe auch ganz gerne, dass ich über Sachen schreibe, mit denen ich mich gut auskenne. Und das hat mir in diesem Fall sowohl beim Schreiben als auch beim Inszenieren sehr geholfen. Also ich hatte viel, viel weniger Unsicherheiten als bei anderen Themen, über die ich spreche oder etwas mache, weil ich einfach sehr genau wusste, was ich erzählen möchte und in welchem Raum ich mich befinde, worum es geht.
Ja. Wie war es denn beim Akt des Schreibens? Also wenn es jetzt keine Hemmung da gab, das Private öffentlich zu machen, war das ein Prozess, der Sie nochmal durch diese Gefühle geschickt hat? Oder viele erzählen ja auch, dass der Prozess des Schreibens Sie quasi distanziert und einen Blick von außen auf das Erlebte ermöglicht?
Also ich hatte sehr früh entschieden, das schon so weit zu fiktionalisieren, dass es nicht genau meiner Geschichte entspricht. Natürlich, um sich ein bisschen zu schützen. Ich hatte aber auch nicht das Bedürfnis, irgendwas aufzuarbeiten für mich. Also ich war mit der Bearbeitung, also es war dann auch 3 Jahre nach dem Sterben meiner Mutter, schon auch so weit oder auch während des Sterbeprozesses, wo wir relativ viel Zeit hatten, konnten wir eigentlich die größten Fragen so des Sterbens und Lebens klären, auch wenn ich nichtsdestotrotz natürlich auch jetzt noch an dem Verlust leide, aber die Arbeit hat sich jetzt nicht aufgedrängt, dass ich da was verarbeiten muss. Und somit hatte ich ja relativ früh entschieden, es wird eine bisschen andere Konstellation sein. Es gibt eine Tochter, die mit ihrer Mutter da sitzt. Es gab im Originalfall natürlich noch andere Angehörige, die auch dabei waren. Das hat geholfen und hat das auch gar nicht für mich so sehr nur als meine Geschichte dastehen lassen, sondern schon, dass ich auch versucht habe, Bilder zu finden, einfach für das Sterben, aber auch für das Dabeisein beim Sterben und die Gedanken, die einem da so kommen können.
Ja, das finde ich sehr interessant. Also im Film ist es ja so, dass die Mutter aufhört zu essen und zu trinken. Sie möchte wahrscheinlich auch nicht in eine Sterbeklinik, möchte niemanden damit belasten. Sie wird palliativmedizinisch begleitet und da ist halt ihre Tochter. Mit der gehen wir ja in diesen Film rein. Das ist ja auch letztendlich unsere Perspektive, die wir dann annehmen. Und diese Tochter, die da bei der Mutter sitzt, auf mich wirkte sie, dass sie so allein ist mit dem Sterben der Mutter.
Ja, ich habe es, glaube ich, also es ist nicht die Idee, dass gewesen, also ich finde, sie sind ja, erstmal sind sie ja auch zu zweit. Also ne, es gibt die Mutter, es gibt die Tochter. Und ich finde, es gibt ja die vielen Besucher, die zum einen die Mutter charakterisieren sollen, die selbst ja nicht mehr viele Möglichkeiten hat, sich zu zeigen. Auch dadurch, dass ihre Sprache eingeschränkt ist, nicht ja ganz viel erzählen kann. Die aber auch zu der Tochter sehr eng gehören für meine Begriffe. Und deswegen, ich empfinde sie nicht als allein. Es ist ein gewisser Umgang mit dem Tod und sie ist gewiss keine Person, die sich jetzt ganz, ganz öffnet und umschließen lässt von irgendwelchen Umarmungen. Das nicht, aber ich finde, sie hat in ihrem Charakter genau das gefunden, was sie braucht.
Ja, das stimmt. Sie artikuliert ja auch diese Ängste. Ne? Zum einen mit Freunden und Bekannten, dann auch gegenüber der Mutter, das stimmt schon. Aber manchmal, da hatte ich das Gefühl, sie spricht dann auch zu sich irgendwie. Also es ist Versuch eines Dialogs mit sich selbst.
Ich glaube, in solchen Prozessen, wenn es dann wirklich an was sehr Großes im Leben geht, ist man ein Stück weit auch allein. Also ne, im besten Fall empfindet man das nicht als negativ, sondern hat irgendwie schon so für sich Strategien entwickelt, damit umzugehen. Bestimmte Sachen kann man ja nicht richtig teilen. Selbst wenn ich mit jemandem teile, dass ein Angehöriger stirbt, empfinde ich ja sehr individuell in der Regel. Und das ist schon auch der Versuch, dem Ganzen so ein bisschen, also für Juliane jetzt in dem Fall, ihr die Bilder zu geben, die sie halt irgendwie empfunden hat. Und die sind, ja, vielleicht von außen betrachtet allein, aber nicht negativ allein für mich. Ja, allein sein kann ja auch ganz gut sein.
Sollte auch gar keine Bewertung sein. Es war einfach nur eine Beschreibung. Welche Rolle spielen denn dahingehend, also für das Mutter-Tochter-Verhältnis, das wir dann auch erst kennenlernen in dem Film, auch wenn das jetzt quasi schon die letzte Etappe ist letztendlich dieses Verhältnisses, welche Rolle spielen dahingehend die Briefe von Bert Brecht an Helene Weigel, die die Tochter der Mutter immer vorliest? Ich fand das einen sehr interessanten Zugang.
Ja, das ist tendenziell tatsächlich eine relativ nicht fiktionalisierte Ebene, sondern wir haben dieses Buch ausgewählt, weil meine Mutter einfach diesen beiden nah war. Das Buch war in ihrer Bibliothek. Wir haben letztendlich so für die letzte Zeit ein Buch gesucht, was alle Besucher, die kommen, auch lesen können, weiterlesen können, ohne dass jeder Besucher dann auch da sitzt und nach dem Anschluss sucht. Wobei man sagen muss, das Buch ist schon sehr trocken und nüchtern. Und ich mich zwischendurch schon gefragt habe, warum haben wir dieses Buch ausgesucht? Auf der anderen Seite war es dann ja doch sehr passend. Und so fand ich auch passend, es mit in den Film zu nehmen. Ist natürlich auch ein bisschen ein persönliches Statement an meine Mama, aber also das auch weiterzutragen, auch in dieser Kunstform weiterzutragen. Es sind nicht die schlechtesten Menschen und ich mag auch sehr diese Banalität in den Zitaten, die wir aus dem Buch aus dem Buch ausgesucht habe, ja.
Ich habe mich wirklich gefragt, wie Sie das mit Ihren beiden phänomenalen Schauspielerinnen erarbeitet haben, weil da eine Intensität entsteht. Ja, man wagt es zum Teil gar nicht zu atmen, wenn man den Film sieht. Elsie de Broglie, die die Mutter spielt, Birte Schnöing, die die Tochter spielt. Ich weiß gar nicht, redet man da viel in dem Prozess? Mussten sie viel erklären? Weil irgendwann hat man so das Gefühl, in Echtzeit dabei zu sein.
Also zum einen, ich finde auch, dass sie wirklich fantastisch sind. Und das hat mir das Ganze natürlich auch erst möglich gemacht, mit diesen beiden Menschen das auch so zu erarbeiten. Ich habe kein klassisches Casting gemacht, sondern die beiden letztendlich auf der Bühne gesehen und gefragt, können wir das miteinander machen? Haben uns sehr schnell dazu verabredet, dass wir das alle drei wollen. Wussten ja, worauf wir uns einlassen, ein Stück weit, dass es nicht ganz unemotional sein wird oder dass es auch eine gewisse Einlassung von allen Seiten braucht. Also sowohl meine Offenheit, auch meiner Geschichte, die dahinter liegt, als auch den anderen, dass sie sich darauf einlassen, ja, die eine zu sterben und die andere die Gedanken zuzulassen, dass jemand stirbt, ist ja auch nicht ganz einfach. Dann hatten wir, was ein großer Vorteil, glaube ich, war, wir haben chronologisch gedreht. Das war meine Bitte an die Produktion, um einfach auch dem Ganzen beiwohnen zu können. Also sowohl die Schauspieler als auch das Team war für mich so, dass ich so dachte, ihr müsst es alle ein bisschen miterleben. Also die Drehzeit umfasste ja einen Zeitraum, der vergleichbar ist mit einem relativ langen Sterbezeitraum. Ja, dann, also dadurch hat sich schon einfach relativ viel aufgebaut. Und klar, wir haben immer darüber gesprochen, viel mehr gesprochen und das uns so ausgemalt, wie das sein könnte, als dass das jetzt ja irgendwelche Regie-Inszenierungsüberbauten gab. Ja.
Der Film ist auch formal sehr spannend. Ich würde ihn erstmal versuchen zu beschreiben. Also ich habe ihn als sehr ruhig empfunden, still sogar zum Teil. Also sie lassen uns den Raum, in dem die Mutter liegt, echt erfahren. Und was interessant ist auch, ist ihre Bildgestaltung. Also gute Markenzeichen. Die Figuren sind dann manchmal verrückt am Rand. Sie zeigen auch gerne Hinterköpfe, vielleicht weil sie, ich weiß gar nicht, einem Close-up entgehen wollten, der so vulgär das Gefühl ausstellt. Was war Ihre Idee hinter der visuellen Gestaltung des Films?
Ja, also der Kameramann Gerhard Kerklitz und ich, wir kennen uns schon sehr lange, haben vorher noch nicht zusammen gearbeitet, aber kennen und ja, reden viel über die Arbeit und wussten, oder er wusste sehr genau, dass ich so einen gewissen Stilwillen habe, den er einzuhalten hat. Also da bin ich auch Bestimmerin. Und wenn man jetzt meinen anderen Film kennt, dann weiß man, es gibt Ähnlichkeiten, Verwandtschaften. Es hat schon ein bisschen einfach auch was mit Ästhetik zu tun, die ich mag. Wahrscheinlich nicht klassisch schön oder sicher nicht klassisch schön, sondern passend zum Thema, wie ich finde, auch etwas verrückt, etwas unklar. Jetzt in dem Fall, dass wir ja jetzt auch sehr viel in einem Raum waren, ein bisschen eng. Ja, ich fand, es war einfach relativ schnell klar, wie wir es machen, wobei die Schwierigkeit, eine Figur nur in einem Bett liegend unterschiedlich oder über einen längeren Zeitraum zu filmen, schon vorhanden war und wir darüber auch viel nachgedacht haben und gesprochen haben. Ja.
Bei den ersten Reaktionen Ihres Films, der die Weltpremiere im Encounters-Wettbewerb der Berlinale dieses Jahr hatte, fand ich interessant, dass da so ein Wille war, Ihren Film auch als Kommentar zum Thema Sterbehilfe zu lesen, obwohl ich das zumindest das Gefühl hatte, da steckt jetzt kein richtiges Statement dahinter. Es ist erstmal nur dieser Film. Aber darauf werden Sie bestimmt immer ziemlich stark angesprochen, nicht wahr?
Ja, ich werde zumindest immer einmal darauf angesprochen, wie ich mich dazu verhalte. Und gut, für mich, wiederhole ich mich aber auch, war und ist das jetzt nicht das große Thema des Films. Also, dass es mitspielt, ist offensichtlich. Und man hätte wahrscheinlich, wenn man andere Möglichkeiten in Deutschland hat, vielleicht auch noch über andere Möglichkeiten des Sterbens als das Verdursten und Verhungern nachgedacht. Und was mir aber so eigentlich das Wichtigste ist, das habe ich jetzt auch kürzlich nochmal zu jemandem gesagt, wenn es irgendwann ans Sterben von anderen Angehörigen gehen würde oder an mein eigenes Sterben, das Wichtigste finde ich einfach, dass ich gerne die Menschen, die ich begleite und denen ich helfen kann, das Sterben ermöglichen möchte, was sie sich wünschen, wie auch immer es aussieht. Und da würde ich mir natürlich eine Öffnung der Möglichkeiten wünschen. Aber für mich ist es nicht Thema des Films oder war es auch damals nicht Thema.
Es zeichnet ihn aber auch aus, dass man das beim Verhältnis Mutter-Tochter auch eben sieht, wie die Palliativmediziner oder die Krankenschwestern, die Figuren alle unterschiedliche Einstellungen zu dem haben oder auch damit ringen, was da passiert. Das ist ja auch sehr interessant.
Ja, und das ist das, was man ja auch erlebt, also sowohl in der Reaktion auf den Film als auch auf tatsächlich, wenn man sich zu sowas entschließen muss oder jemanden begleitet, das ist ja einfach sehr unterschiedliche Meinungen und Ideen dazu gibt. Und das hat man zum Leben und das hat man zum Sterben auch. Und das ist auch richtig und gut so, also denke ich.
Regisseurin Jessica Krummacher sprach mit mir über ihren Spielfilm Zum Tod meiner Mutter, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Ja, mit dem Frühjahr ist die Pandemie ja so ein wenig abgeflacht und für die Kinos ist das eine Zeit, wo man denken konnte, jetzt wird alles wieder normal. Ja, die Corona-Beschränkungen in den Kinosälen sind gefallen und genau darauf hatten die Filmtheaterbetreiberinnen und Betreiber ja lange gehofft. Aber ausgerechnet mit den Lockerungen haben die Probleme für viele Kinos erst richtig angefangen. Es gibt zwar immer noch staatliche Hilfen, aber, so die Kritik aus der Branche selbst, die kommen im Moment zum großen Teil ausgerechnet den Streamern und den Serienproduktionen zugute. Der Unmut ist daher groß. Setzt die Politik jetzt auf Serien und nicht mehr aufs Kino? Christian Berndt hat sich in der Branche umgehört.
Die deutsche Serie Babylon Berlin geht in die vierte Staffel. Den grandiosen Erfolg hat sie nicht zuletzt auch einer Förderung durch den German Motion Picture Fund zu verdanken. Das Förderprogramm des Kulturstaatsministeriums soll, so heißt es, den Filmstandort Deutschland stärken. Und dafür wurde das Fördervolumen dieses Jahr auf 90 Millionen aufgestockt.
Diese 90 Millionen Euro, das entspricht so ungefähr dem Etat der Bundesfilmförderung insgesamt.
Für Björn Hoffmann, den Vorsitzenden des Verbandes unabhängiger Filmverleiher AG Verleih, ist diese geballte Förderung ein Skandal. Denn das Geld kommt nicht dem deutschen Film zugute.
Mit dem German Motion Picture Fonds wurden in den letzten Jahren tatsächlich bis auf eine Ausnahme ausschließlich Serien gefördert. Ich glaube, es gab insgesamt einen Spielfilm, der da gefördert wurde.
Die AG Verleih hat gegen diese Aufstockung protestiert. Dass ausgerechnet Serien und damit auch die Streamer, die großen Pandemiegewinner, so massiv gefördert werden, hält man für ein fatales Signal.
Damit werden natürlich kulturpolitisch auch Weichen gestellt, weg vom Kino und hin zu einer Serienproduktion.
Für die deutsche Filmproduktion sind Serien in Pandemiezeiten eine sichere Bank, meint Hoffmann, denn Kinofilme würden bei erneuten Kinoschließungen hohe Verluste einfahren. Dieser Logik sei anscheinend auch die Kulturstaatsministerin gefolgt. Bei der AG Verleih ist man irritiert, weil man von Claudia Roth ganz anderes erwartet hatte.
Claudia Roth hat ganz klar auf der Berlinale gezeigt, dass sie fürs Kino brennt. Ich glaube, es gab kaum einen Wettbewerbsfilm dieses Jahr auf der Berlinale, wo Claudia Roth nicht zu Gast war. Und sie hat eine sehr euphorische Rede auch auf der Berlinale Eröffnung gehalten.
Deshalb ist Hoffmann letztlich optimistisch, dass der Protest der AG Verleih bei der Kulturstaatsministerin ankommt. Das Staatsministerium argumentiert, die Mittel für den German Motion Picture Fund stammen aus der wirtschaftlichen Filmförderung und dürften nur für Standortprojekte verwendet werden. Nun sind Gespräche geplant. Für die unabhängigen deutschen Verleiher ist die Situation im Moment äußerst kritisch, denn die Zuschauer kommen nur zögerlich zurück Und das gilt besonders fürs Arthouse-Kinopublikum.
Der Hauptgrund ist tatsächlich für unser Publikum 40 plus oder 45 plus die Angst vor Ansteckung.
Aber auch insgesamt erreichen die Kinos nur 60% der Auslastung aus Vorpandemiezeiten, wie die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, erzählt.
Die ganz großen Filme funktionieren im Moment nur. Sobald ein großer Blockbuster kommt, gehen die Leute rein. Das gesamte Mittelfeld und auch Arthouse kommen die Leute noch nicht so zurück.
Ihr Ausbilder ist einer der besten Piloten, die wir in diesem Programm je hatten.
Top Gun Maverick hat bei Kinostart Ende Mai weltweit Rekordergebnisse eingefahren. In Deutschland erreichte Hauptdarsteller Tom Cruise damit seinen besten Filmstart seit 17 Jahren.
Das sehen wir aber immer wieder. Wenn einer der großen Filme kommt, gehen die Leute eben auch ins Kino. Aber es hält nicht lange an. Es kommt dieser Film, die Leute gehen ins Kino und danach gehen die Zahlen wieder runter.
Angesichts der dramatischen Lage hält auch Christine Berg mehr staatliche Unterstützungen für notwendig. Immerhin, sagt sie, wurden die finanziellen Mittel für den Neustart Kultur bis 2023 verlängert und die Finanzhilfen für das Kinoförderprogramm aufgestockt. Aber auch sie vermisst die richtige Prioritätensetzung.
Die Fakten sind relativ eindeutig. Die zeigen ein Ungleichgewicht. Das Programm für die Serien ist aufgestockt worden, was auf der einen Seite gut ist, weil damit natürlich der Produktionsstandort Deutschland gestärkt wird. Und vielleicht müssen wir da auch noch mal ein bisschen lauter schreien und sagen, hier gibt es auf anderer Seite einen Riesenbedarf, und zwar bei Kino und Verleih. Und das muss dringend verbessert werden.
Ausgerechnet die Aufhebung der Corona-Beschränkungen für die Kinos hat die Lage vielerorts verschärft, so wie für das renommierte Programmkino Traumstern im hessischen Lich.
Abrupt ab dem Datum, wo die ganzen Auflagen gefallen sind und jeder dachte, ah, jetzt geht's ja richtig los, sind die Leute, die vorher gekommen sind, fast nicht mehr gekommen. Das heißt, wir sind über Wochen jetzt auf einstelligen Besucherzahlen und das ist katastrophal.
So mit Betreiber Edgar Langer. Bisher haben in Deutschland nur wenige Kinos schließen müssen, aber fraglich ist, wie lange das so bleibt.
Wir haben diese 2 Jahre überstanden, sensationell, ohne zusätzliche Kredite aufnehmen zu müssen. Aber sich ständig vorzumachen, es wird besser und es wird nicht besser. Und es ist auch kein Land in Sicht. Also ich weiß momentan echt keinen, wie wir uns noch motivieren sollen. Also das ist momentan großer Grad an Erschöpfung.
Jetzt kommt der Sommer, in Deutschland anders als in Frankreich keine Kinosaison. Und im November und Dezember, der traditionell besten Kinozeit des Jahres, findet die Fußball-WM statt. Den Kinos und unabhängigen Filmverleihen steht ihre schwerste Zeit vielleicht noch bevor.
In seinem neuesten Spielfilm Sundown, Geheimnisse in Acapulco, erzählt der mexikanische Regisseur Michel Franco von einem Mann, der von Tim Roth gespielt wird, der im luxuriösen Acapulco-Urlaub vom Tod seiner Mutter erfährt und statt zur Beerdigung zu fahren wie seine Schwester, verlässt er kurzerhand seine ganze Familie und beginnt ein neues Leben. Der Spielfilm verhandelt damit recht eigensinnig die Frage nach angemessenen Wegen zu trauern, ist aber auch ein Porträt einer untergehenden Elite. Ich konnte mit Regisseur Michel Franco sprechen und war ganz erstaunt zunächst, dass nach seinem ausgezeichneten Film New Order schon ein Jahr später ein weiterer Spielfilm fertig ist. Und deshalb wollte ich eingangs von ihm wissen, ob er denn so ein schnell arbeitender Regisseur ist.
I wish I was faster and then I wish it was easier to raise money to shoot.
Nein, ich wünschte, ich wäre schneller. Und ich wünschte, ich könnte vor allem schneller meine Projekte finanziert bekommen. Was soll ich Ihnen da sagen? Mein ganzes Leben dreht sich ums Filmemachen. Und ich mache ja sehr persönliche Filme, die sich immer mit dem beschäftigen, was mich beschäftigt. Meine Filme handeln von mir, meinen Ängsten, meinen Unzulänglichkeiten. Deshalb mache ich Filme. Es geht nicht anders. Außerdem verdiene ich so meinen Lebensunterhalt.
And it's also to make a living. I gotta shoot.
Wenn Sie sagen, Sie machen persönliche Filme, was war denn die Grundidee hinter Sundown?
I was having a very hard time before shooting New Order. I went into a very deep personal crisis. I was having a terrible time.
Wissen Sie, vor nicht allzu langer Zeit, da war ich in einer tiefen persönlichen Krise. Das war noch vor den Dreharbeiten zu New Order. Mir ging es sehr schlecht. Ich habe schlechte Entscheidungen in meinem Privatleben getroffen und ich habe mich nicht mehr wie 25 gefühlt, sondern wie 65. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mir überlegt, Antidepressiva zu nehmen. Ich hatte die Pille schon in der Hand. Doch dann habe ich gesagt, scheiß drauf. Das wird jetzt ein Film. Das ist der Luxus meines Berufs. Ich kann Dinge nehmen, die mich fertig machen und das in einem Film umsetzen. Und plötzlich war da diese Idee zu Sundown.
To be able to turn bad things into movies, hopefully positive ones.
Es ist nicht leicht, über Sundown zu sprechen, ohne alles gleich zu verraten. Ihr Skript ist sehr genau konstruiert, fast schon mathematisch präzise. Was war denn dahingehend die größte Herausforderung?
To understand Neil, his character and why he's doing what he's doing.
Die größte Herausforderung war es, die Hauptfigur Neil zu verstehen. Ich wollte begreifen, wieso er so ist, wie er ist, wieso er sich so seltsam verhält. Und dem musste ich schreibend auf den Grund gehen. Wer ist dieser Mann? Wieso ist er in Acapulco? Wie spiegeln die äußeren Umstände seine innere Welt? Das war schwer ins Drehbuch zu übersetzen. Dazu kamen die Familiendynamik und die Liebesgeschichte. Es steckt viel drin in diesem kurzen Film. Die Liebesgeschichte zwischen Neil und der Mexikanerin ist eine schweigsame. Das musste ich überzeugend und glaubwürdig herüberbringen.
Dann bleiben wir doch in Acapulco. Sie zeigen die Stadt zunächst als Ort für reiche Touristen in abgeschlossenen Ressorts, in gated communities. Dann geht es weiter in das andere, ärmere, gefährlichere Acapulco. Wie wollten Sie die Stadt überhaupt zeigen?
I wanted to show as many sights as I could from Acapulco.
Ich wollte die vielen Gesichter Acapulcos zeigen. Die Bewegung des Films entspricht der Reise der Hauptfigur. Wir beginnen im reichen Acapulco und wir driften dann immer weiter runter. Der Film ist ein Liebesbrief an Acapulco. Ich meine das jetzt nicht ironisch, weil ich ja auch Gewalt zeige. Liebe muss immer alle Aspekte des Lebens beinhalten. Sundown ist eine Hommage an einen Ort, den ich kenne. Ich war als Kind häufig dort, ich habe Monate dort verbracht. Damals war es sicher und toll. Und jetzt ist es halt zu etwas anderem geworden.
Monster and it was safe and it was great and now it turned into something different.
Wenn wir nochmal bei Neil bleiben könnten, er erfährt ja, dass seine Mutter stirbt und verfällt nach der Nachricht in gar keine Emotionen. Das ist jetzt nicht etwas, was man von einem Trauernden erwarten würde. Ist das nicht vielleicht auch der Kern des Films, die unterschiedlichen Ansprüche ans Trauern überhaupt?
Charlotte is doing. The way Charlotte's character reacts.
Charlotte, Neils Schwester, sie beginnt zu weinen und zu schreien. Sie reagiert so, wie man es von jemandem erwarten würde, der hört, dass die eigene Mutter gestorben ist. Es ist dramatisch und voller Schmerz. Und wir brauchen diesen Kontrast, um Neils Reaktion als anders zu begreifen. Für mich ist Sundown eher ein Film über die Grenzen von Freiheit. Neil sollte doch die Freiheit haben, so zu trauern, wie er will. Aber keiner von uns ist ja wirklich frei. Wir werden alle ständig beurteilt. Man hat Erwartungen, wie wir uns zu verhalten haben. Und wenn wir dem nicht entsprechen, dann bricht die Hölle los.
We're all judged and we are all expected to behave in certain ways. And when we don't, we raise hell.
It's true. What's interesting?
Das stimmt. Es kommt aber auch hinzu, dass Sundown wieder ein Film ist, in dem sie sich mit dem Untergang der Eliten beschäftigen. In gewisser Weise knüpfen sie ja auch an New Order an. Was interessiert sie an diesem Thema?
In a different way, because in New Order I expose them as corrupt, you know, they don't respect the daughter.
In New Order war das ja anders gemeint. Dort habe ich die Eliten als korrupt und kaputt entlarven wollen. Ich wollte Verlogenheit darstellen, den Sexismus, die Gewalt des Patriarchats aufzeigen. Bei Neil ist das etwas anderes. Er ist zwar wirklich reich, das Geld verdient er durch eine Kette internationaler Schlachthäuser, was ja schon schlechtes Karma auslöst. Er sieht ja auch ständig tote Schweine um sich herum, die ihn verfolgen. Aber das ist nicht zentral für Sundown. Für den Film muss Neil nicht reich sein. Er macht den Kontrast seiner Bewegung einfach deutlicher. Außerdem wird so deutlich, dass er wirklich ein Fremder ist, wenn er sich in Acapulco niederlässt. Das hat mich interessiert.
Vielleicht sollten wir noch über Gewalt sprechen, vor allem die Gewalt, die Neil erfährt. Überhaupt ist Gewalt ein Motiv aller ihrer Filme. Sie ist zunächst destruktiv, ist aber auch dann Motor für Veränderungen.
Ja, aber Destruktion kann auch Änderung bedeuten. Ich wollte zeigen, wie Neil durchs Nichtstun in immer gefährlichere Situationen gerät. Aber Neil antizipiert diese Gefahr. Er will zwar nicht, dass ihm oder seiner Familie etwas passiert, aber er weiß, dass Gewalt ein Teil dieser Welt ist, in die er da hinabsteigt. Er sieht einen Mord, der ihn kalt lässt. Er erwartet es. Da ist was Selbstzerstörerisches an ihm, das mich interessiert hat.
Der mexikanische Regisseur Michel Franco über seinen provozierenden, aber auch deshalb faszinierenden Film Sundown – Geheimnisse in Acapulco. Zu sehen ab Donnerstag in unseren Kinos. Und wir sind jetzt aus Mexiko zurück in Europa, im französischen Kino angekommen und wollen sprechen über France von Bruno Dumont. France, der Titel meint natürlich Frankreich, aber auch die Hauptfigur des Films, die Journalistin France, gespielt von Bond-Girl Léa Seydoux. Bruno Dumont begleitet seine Titelheldin in dem Film bei ihren Reportagen, in Kriegsgebieten vor allem, bei ihrer täglichen Arbeit in der Redaktion und schaut sich auch in ihrem Familienleben um. Dass es sich hier um eine Mediensatire handelt, das macht schon die erste Szene des Films deutlich, wenn France eine Pressekonferenz mit Emmanuel Macron aufmischt.
Ich wollte mich mit Ihnen vor den Augen und Ohren der Franzosen treffen, um über die Notwendigkeit des neuen Gesetzesbeschlusses zu sprechen, der unseren Mitbürgern so viel abverlangt. Ich werde nun all Ihre Fragen beantworten.
France de Murphy, Monsieur le Président, Sie müssen sich mit Recht Fragen stellen lassen angesichts der rebellischen Stimmung, in der sich die französische Gesellschaft befindet. Meinen Sie nicht, Sie sind dafür blind und dadurch ohnmächtig?
Sie wollen mir wirklich nicht helfen. Also, lassen Sie es mich vielleicht so sagen. Ich habe viele Fehler und man kann es immer besser machen.
Mir gegenüber sitzt jetzt Anke Lewicke, mit der ich über den Film und Bruno Dumont sprechen möchte. Anke, diese Eröffnungssequenz ist auch deshalb spannend, weil sie zunächst uns zeigt, wie diese Titelheldin arbeitet. Aber wir haben jetzt seine deutsche Stimme gehört. Im Film selber sehen wir ja den echten Emmanuel Macron.
Und seine echte Stimme. Und es ist wirklich ein schöner Auftakt, also zu der Pressekonferenz in den Élysée-Palast. Es scheint France schon so aufgetakelt wie bei einer Modenschau. Und wenn der Präsident schon anfängt zu sprechen, dann tuschelt sie so extra laut und kichert noch mit einem Kollegen, sodass sie ermahnt wird. Aber damit hat sie schon mal alle Aufmerksamkeit. Und dann ist es ganz interessant aufgelöst, diese Szene. Also es gibt einen Schnitt auf Macron und dann einen Gegenschnitt eben auf France. Und das geht so 4-5 Mal hin und her. Und wir fragen uns, ist das hier vielleicht schon eine Nachinszenierung? Wurden diese provokanten Fragen vielleicht nachträglich reingeschnitten? Und später sind wir dann ja auch mit ihr in einem Kriegsgebiet und sehen genau, wie sie solche Zwischenschnitte für ihre Inszenierung dreht. Und man könnte sagen, bei ihrer Art zu arbeiten geht es eigentlich nicht um Themen, Aufklärung oder sonst was, sondern die Journalistin ist hier selbst die Botschaft. Das ist eine One-Woman-Show. Und jetzt kann man natürlich sagen, ach, das haben wir jetzt alle schon tausendmal gesehen. Aber das Bemerkenswerte an dem Film ist, dass er ja genau ihren Inszenierungsstil auch selbst übernimmt und die ganze Zeit sie so auch vorführt.
Ja, es ist, man könnte von Deepfakes sprechen, aber auch von Fake News. Sie ist sich ja auch für nichts zu schade, diese France. Sie arbeitet, um für Quote letztendlich ganz gute Geschichten aufzuarbeiten. Deshalb hast du recht, Mediensatire greift bei dem Film vielleicht zu kurz.
Ja, ich dachte, vielleicht ist es auch eine Art von anatomischer Untersuchung eben einer Nachrichtensendung und ihrer Starreporterin. Also der Film arbeitet ja bewusst mit ganz kühlen, sterilen, so distanzierten Bildern und die Nachrichtensendung von ihr heißt dann ja noch ein Blick auf die Welt, aber sie hat ja gar keinen Blick auf die Welt, sondern sie will ja selbst einfach nur angeblickt werden während ihrer Nachrichtensendung. Und auch wenn sie sich genervt gibt, dass ständig Leute auf der Straße ein Selfie mit ihr wollen, ihr Narzissmus wird dadurch trotzdem befriedigt. Und dieser Erfolg ist es ja dann auch, dass sie Zugang zur Macht hat, weil alle Politiker, Politikerinnen wollen ja in ihr Scheinwerferlicht auch davon was abhaben. Also das zeigt eben Bruno Dumont schon so in seinen ganzen Bildern. Das finde ich interessant auch, dass es so, sie wird dann ja mal gefragt, sind sie eigentlich links oder rechts? Und sie hat gar keine Antwort mehr auf diese Frage, weil sie das überhaupt gar nicht interessiert. Also wir lernen eine Medienlandschaft kennen, die so in sich selbst ganz abgekapselt ist, die Mauern um sich gebaut hat und die Außenwelt eigentlich nur noch für ihre Inszenierungen braucht.
Ja, und wir sehen ja, derjenige hat die Macht, der die Bilder macht. Ne? Und irgendwann in diesem Film kommt es aber auch zu so einem Einbruch, sagen wir mal, der Wirklichkeit in diese Blase. Es gibt einen Unfall mit einem Motorroller, den France selbst verursacht und dieses Ereignis löst bei ihr ja auch etwas aus. Sie beschließt, aus dieser Medienwelt sich zurückzuziehen, auszusteigen. Und dennoch kommen wir meines Erachtens nach ihr nicht so wirklich nah. Also diese Distanz zur Hauptfigur, die behält Bruno Dumont, der Regisseur, ja irgendwie bei.
Ja, weil er ja die ganze Zeit mit Spiegelungen arbeitet. Und Léa Seydoux wird ja, also France, gespielt von Léa Seydoux, ist so ein eiskalter Engel, eben so blondierte Haare, immer greller Lippenstift. Und nach diesem Unfall fängt sie ja plötzlich an zu weinen und sie versteht sich selbst nicht mehr. Also sie ist ja sonst immer eine Gefühlsjägerin gewesen und jetzt wird sie von diesen Gefühlen selbst eingeholt und hat aber überhaupt gar keine Begrifflichkeit, keine Worte dafür. Und da finde ich, also das inszeniert der Film auch total interessant. Also sie ist so ein Gespenst in ihrem eigenen Leben und sie wird immer bleicher auch gefilmt. Also der Lippenstift wird auch immer blasser. Das fand ich schon ganz gut. Und dann arbeitet der Film auch mit Rückprojektion in ihrem privaten Leben. Also dass man merkt, das ist eine Existenz, die kann nur noch in inszenierten Bildern sich definieren.
Aber auch in einer Künstlichkeit dann.
Ja, das ist alles nur noch künstlich. Ich meine, wenn man mit ihr nach Hause geht, sieht das doch, wo sie mit ihrem Sohn und ihrem Mann in so einer Luxuswohnung wohnt, dann sieht das doch aus wie so eine, ja, für ein Boulevardmagazin so eine, ja, schöne Wohnseite. Also es ist alles total künstlich.
Also einen Zugang bekommen wir nicht wirklich zu ihr, aber wir erfahren trotzdem einen Blick hinter, ja, eine Fassade und Oberfläche.
Ja, ich finde das dann ja ganz bemerkenswert, was der Film dann noch für einen Wandel macht. Also sie feiert dann ein Comeback, aber es wird trotzdem einfach eine Abwärtsspirale. Und dann geht der Film, der ja so oberflächlich die ganze Zeit war, in diesem Hochglanzlicht in Paris fotografiert ist, dann geht er dahin, wo Bruno Dumont seine ersten Filme fotografiert, aufgenommen hat, nämlich nach Lille, also in so eine traurige Region. Und da spricht sie auf einmal mit einer Frau, deren Mann ein Monster ist, der die jungen Mädchen in der Umgebung vergewaltigt hat. Und das ist genau das Thema von Bruno Dumonts L'Humanité gewesen, seinem Film, wo er mit berühmt geworden ist. Und da finde ich es dann ganz interessant, weil der Film es dann auch offen lässt. Vielleicht tut sich ja doch was bei ihr. Vielleicht gibt es so eine Art Erlösung. Aber sie bleibt trotzdem immer eine Schablone. Sie hat kein Eigenleben. Aber dass der Film uns mit diesem Mysterium sozusagen rausgibt, das finde ich, hat auch was.
Eine etwas andere Mediensatire ist France von Bruno Dumont. Ich sprach mit Anke Lewicke über den Film mit Léa Seydoux in der Hauptrolle. Zu sehen ist er ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Der James Dean des Ostens, der Mann, der die Sonnenbrille nie abnahm, so nannte man in den 60er Jahren den polnischen Schauspieler Zbigniew Cybulski, der das junge polnische Nachkriegskino mit so einer jazzigen Coolness prägte wie kein anderer und der durch seinen frühen tragischen Tod im Alter von lediglich 39 Jahren zur Legende wurde. Das Berliner Zeughauskino widmet diesem Schauspieler, dem viele auch eine Karriere in Hollywood prophezeit und der angeblich auch einer der vielen Liebhaber von Marlene Dietrich war, eine Retrospektive. Und die stellt uns Jörg Taschmann jetzt vor. Jörg, die erste große Hauptrolle spielte Zbigniew Cybulski ja bei Andrzej Wajda in Asche und Diamant. Dort verkörperte er einen jungen Rebellen der polnischen Heimatarmee, der gegen die Kommunisten kämpft. Warum war es gerade diese Rolle und auch der Film von 1958 für seine Karriere so besonders?
Ich glaube, das ist in jeder Hinsicht ein erstaunlicher Film, weil er spielt im Mai 1945. Mitten im Film erfahren wir dann, die Deutschen haben endlich kapituliert. In einer polnischen Kleinstadt bekämpfen sich aber Nationalisten und Kommunisten immer noch. Also dieser Teil Polens ist dann befreit. Und Cybulski spielt diesen jugendlichen Rebellen als einen Halbstarken, als einen Kindskopf, aber auch als einen gnadenlosen Killer, der einfach nur Befehle ausführt, weil er soll einen Parteikommissar ermorden, Schuka, den er am Anfang aber gar nicht ermordet, sondern zwei unschuldige Zementarbeiter. Und er ist dann natürlich nach der damaligen Lesart, der Film ist wie gesagt von 58, eigentlich ja ein Konterrevolutionär. Und dafür wird er eben sehr empathisch gezeichnet, weil dann gibt es noch eine sehr schöne Liebesgeschichte zu einer jungen Bardame, wo er dann auch mal Zweifel hat, wo er auch immer mal wieder damit flirtet, doch auszusteigen und wieder mal ein ganz einfacher Student nur zu sein. Aber ist in jeder Hinsicht eben ein sensationeller Film damals und auch im Rückblick von heute. Und eins der großen Meisterwerke natürlich von Andrzej Wajda, der ja Cybulski eigentlich wirklich auch groß gemacht hat und entdeckt hat.
Das stimmt. Ich habe es ja schon erwähnt, der James Dean des Ostens hat man ihn gerne bezeichnet. Stimmt denn jetzt dieser Vergleich für dich oder ist das eher so ein hilfloser Marketing-Trick?
Na, der hinkt natürlich. Der hinkt. Wir dürfen nicht vergessen, James Dean hat ja nur 3 Filme gedreht und als der 3. Film ins Kino kam, war er leider schon tot. Cybulski hat es dann doch schon geschafft, in 10 Jahren weit über 40 Filme zu drehen. Ja, beide sind tragisch gestorben. Ja, beide hatten dieses Image eines Rebellen. Aber Cybulski, würde ich sagen, war viel geerdeter. Und er starb ja zum Beispiel auch beim Aufspringen auf einen Zug und nicht, weil er nachts in einem Porsche ohne Licht fuhr. Außerdem war Zbigniew Cybulski verheiratet, hatte einen Sohn und er spielte eben nicht nur Rebellen. Da gibt es auch einen wunderbaren Genrefilm, Nachtzug heißt der, wo er einen eifersüchtigen, nervenden Ex-Liebhaber spielt. Das ist von Jerzy Kawalerowicz wirklich ein großartiger Genrefilm, in dem er mal keine Hauptrolle zum Beispiel hat. Und er war eben auch sehr viel vielseitiger als James Dean, eben auch Autor und Theaterregisseur.
Ja, darauf sollten wir jetzt nochmal blicken. Er hat ja zu Beginn seiner Karriere in Danzig auch in einer Theatergruppe mitgespielt, dort übrigens auch Regie geführt. Und in seinem Film Auf Wiedersehen bis morgen schrieb er auch das Drehbuch dazu. Was macht denn diesen Film aus?
Ja, er schrieb das Drehbuch und er selbst hat sich dann auch die Hauptrolle gegeben, die männliche. Aber es geht alles um eine junge Französin, Marguerite, und die ist die Tochter eines Diplomaten, eines französischen Diplomaten, und verdreht in Danzig jungen Männern, jungen Studenten den Kopf. Unter anderem eben auch Jacek, gespielt von Cybulski, den sie aber zum Beispiel immer nur Jacques nennt. Aber da gibt es auch andere Studenten, und wir sehen zum Beispiel Romek, gespielt vom sehr jungen Roman Polanski, der sieht da aus wie 15, war aber eigentlich schon 25, spricht dann auch natürlich Französisch mit ihr, weil das konnte Polanski ja schon damals sehr gut. Aber in diesem ganzen Film werden alle Sprachen so schön durchmischt. Es gibt gebrochenes Polnisch und dann immer Barzo, Barzo, also sehr, sehr. Das ist so ein Running Gag in diesem Film. Dann wird ein bisschen Französisch gesprochen, ein bisschen Englisch geredet. Das war ein sehr charmanter, leichter, auch ein melancholischer Film über Liebe, Theater, Kunst, Jazz und das Lebensgefühl junger Studenten. Und wenn wir nicht wüssten, dass der in Polen spielt, kämen wir gar nicht auf die Idee, dass das in einem kommunistischen Land spielt. Und dieser Jacek ist eben schwer verliebt in Marguerite, die übrigens von einem polnischen Model gespielt wurde, Teresa Tuschinska. Und die will eigentlich nur in den Tag leben. Und der Mann ist eigentlich hier der Schwermütigere. Der will eigentlich der sein, der an die große Liebe glaubt. Und das war übrigens dann auch das Regiedebüt von Janusz Morgenstern.
Ja, ich finde, dass du das ziemlich gut beschreibst und dass es ja auch so eine Zeit war, wo der Jazz auch in Polen sehr bekannt war, und er stand ja auch so, allein aus seinem Aussehen her sah ja sehr gut aus, der Cybulski, und man konnte ihn sich sehr gut auch vorstellen, eben auch in Hollywood. Da war ja sowieso lange drüber gespekuliert worden, wie das sein könnte mit ihm im Westen. Wie war das denn eigentlich mit ihm im Westen? Kannte man ihn da, oder ist das auch so eine Projektion aus Polen, dass man denkt, der ist so gut, der muss doch irgendwie auch im Westen Karriere machen können?
Also ich denke, ganz unbekannt war er in der Tat nicht. Der ist auch Anfang der 60er Jahre durch Frankreich getourt beispielsweise und hat in Schweden bei Jörn Donner immerhin mit Harriet Andersen gedreht. Da hatte er die zweite Hauptrolle in diesem Film. Und dann gab es eben eine hochinteressante Geschichte, 1958 bereits, eine westdeutsch sozialistisch-polnische Koproduktion, also zwischen zwei Ländern, die im Kalten Krieg ja eigentlich verfeindet waren. Der achte Wochentag, koproduziert interessanterweise von Atze Brauner, und Regie führte Alexander Ford, ein polnisch-jüdischer Regisseur, der einen der berühmtesten und erfolgreichsten polnischen Filme aller Zeiten gerichtet hat, nämlich Die Kreuzritter. Aber in dem achten Wochentag, das ist eine dunkle Liebesgeschichte im kaputten Warschau, da gibt es eine Szene, da rennt Cybulski einmal durch so ein Haus, nur durch die Treppen, und fast kracht dieses ganze Haus ein. Und das hat dann den polnischen Autoritäten gar nicht gepasst. Und es ist dann wirklich der Film geworden, der am längsten im Giftschrank lag. Der ist erst 1983, kurz nach Ende des Kriegsrechts, erstmalig in Polen gezeigt worden. Wird hier auch gezeigt in der Retrospektive im Zeughauskino. Diese Filme sind alle zweimal zu sehen. Also wer den Anfang verpasst hat, weil der war kürzlich, hat immer noch die Chance, die Filme wiederzusehen. Und dann gibt es eben diese Geschichte mit Marlene Dietrich, die durch Polen tourte, Cybulski kennengelernt hat und sogar noch in ihrer Autobiografie von ihm schwärmte.
Jörg Taschmann empfiehlt Zbigniew Cybulski, Der Mann, der nie ankam, eine Berliner Retrospektive, die die Filme des polnischen Schauspielers ehrt. Zu sehen, wie gesagt, im Berliner Zeughauskino.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Was auf Bildern die Wirklichkeit übertrifft. Kiefern. Die Herbstflur. Berg Bergdörfer. Bergpfade.
Zeit für einen Blick auf ausgezeichnetes deutsches Fernsehen, denn diese Woche wurden die begehrten Grimme-Preise verliehen. Und was so auffällt, wenn man über die Gewinnerliste blickt, es wurden verstärkt Inhalte ausgezeichnet, die sich mit Depressionen beschäftigt haben. Unter anderem auch die Serie The Mopes, in der Nora Tschirner eine Depression spielt, die auf einen Berliner Musiker angesetzt wird. Ich konnte mit der Produzentin der Serie, Nathalie Kudiabo, über The Mopes sprechen und wollte eingangs von ihr wissen, was denn an dem Thema Depression so geeignet ist für eine lustige Serie.
Ich glaube, es war wirklich die Idee dieser Personifizierung, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Also man hat ja so als Produzent oft dann auch so ein Gefühl und merkt so, oh, das ist jetzt wirklich was Besonderes. Das habe ich noch nie gesehen, davon will ich mehr wissen. Und das ist oft ein gutes Zeichen, wenn man so ein Kribbeln hat. Und ich muss natürlich gestehen, also dadurch, dass Anke Greifeneder ja auch schon von Anfang an, also von TNT, gesagt hat, sie möchte diesen Stoff anfassen und ich finde, Anke natürlich auch immer einen guten Riecher hat, war ich da, glaube ich, auch einfach sehr, sehr offen. Aber ich glaube wirklich, das zu personifizieren, jetzt bei einer psychischen Erkrankung, das haben wir noch nicht gesehen. Und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, es ist ja nicht nur die eine mittelgradige Depression. Wir erzählen ja die ganze Welt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was besonders Neues, dass wir uns da reinwagen und sagen, hey, das ist ja wie auf dem Amt und da gibt es auch Regeln. Und ne, also jeder hat so seine Funktion und wird da ausgebildet. Und das hat mich total angesprochen.
Es ist so eine Art Ministerium der psychischen Krankheiten. Und es ist ein sehr deutsches Ministerium, hatte ich das Gefühl. Also sehr bürokratisch.
Es ist sehr deutsch. Es ist sehr humorlos da bei denen, muss man sagen.
Jetzt haben wir eine Hauptfigur, einen Sänger, einen Musiker, der in Berlin lebt, Matt. Bei dem läuft das Leben ja eigentlich ganz toll, bis plötzlich dann diese Depression auftritt. Also quasi eine Überraschung aus dem Nichts. Aber eigentlich führt doch dieser Mensch ein ganz normales, tolles Leben.
Das ist genau eigentlich auch sehr gut von Ihnen erkannt. Also wir wollten eben auch sagen, es kann eigentlich jeden treffen, ne? Also es ist jetzt nicht was, wo man sagt, da ist irgendjemand vorgefeilt. Also es kann einem auch wahnsinnig nach außen hin gut gehen. Aber ich glaube, wie wir ja wissen, sehr viele Leute, die sehr erfolgreich sind, sehr viel Geld haben und vielleicht das tollste Leben auf Instagram führen, ich weiß es nicht, haben Depressionen. Ne? Und das war uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, jemanden zu zeigen, auch jetzt im Alter von Matt, der ja eher so Anfang, Mitte 30 ist, nicht zu sagen, wir haben jetzt einen Mann, der ist vielleicht in den 40ern und hat eine Midlife-Crisis. Ne? Also, dass wir sagen, ach, ist ja klar, dass der jetzt diese Depression bekommt. Sondern wir wollten wirklich jemanden zeigen, der sehr im Leben steht und dem es eigentlich gut geht. Klar, mit der Karriere hackt gerade so ein bisschen, ist gerade mit der Freundin auch zusammengezogen. Aber so objektiv betrachtet gibt es keinen Grund. Und wir sagen eben, es gibt natürlich auch keinen Grund erstmal, ne, für eine Depression. Also deswegen war das schon sehr bewusst gewählt von uns.
Er hat ja auch so einen Widerstand erstmal gegenüber seiner Depression, was verständlich ist, wenn man sich das nicht eingestehen möchte. Auf dieser Ebene, finde ich, ist alles psychologisch. Aber wenn ich mir dann Nora Tschirners Figur ansehe, die Monika, die Depression, die einen Namen bekommt, auch sie hat ja ein Problem. Sie gerät ja viel zu nah an ihren Fall dran. Können Krankheiten Mitleid zeigen? Ich finde das eine sehr spannende Konstruktion.
Das ist so ein bisschen so ein Kniff von uns natürlich gewesen, weil wir zeigen ja auch immer am Anfang, so die erste Regel ist, man muss Abstand zu den Fällen halten. Das weiß man aber natürlich auch aus dem therapeutischen Bereich. Ne? Auch der Therapeut darf sich natürlich nicht dem Fall annähern. Ne? Das gibt ja diese Abstandsregelung. Also das bespielen wir hier so ein bisschen. Und die IPEC hatte eben die Idee, eine sogenannte Diskrepanzia zu erzählen. Die haben uns in der Tat wirklich ausgedacht. Aber unsere Berater fanden das ehrlich gesagt auch noch so ganz folgerichtig und mit zu vertreten, dass wir das machen können. Es brachte natürlich den Spaß, weil sie auch ein eigenes Problem bekommt, weil ich glaube, sonst hätte man sie vielleicht auch ein bisschen wie so eine, ich sag mal, Marionette gehabt, die dann nur so funktioniert, aber so dadurch, dass mit ihr selber was passiert und sie ja selber auch in Frage stellt, was sie da macht, glaube ich, bekommt sie noch eine Seite, die sie nochmal auch nahbarer für den Zuschauer macht. Und ich glaube, man kann es auch so ein bisschen nachvollziehen. Also sie kriegt ja dann auch Ärger dadurch, weil sie das macht, ne? Und das entspricht überhaupt nicht den Regeln. Und sie findet auch eine Selbsthilfegruppe mit anderen psychischen Erkrankungen, denen genau dasselbe passiert ist. Weil normalerweise dürfen sie natürlich noch nicht mal einen Namen haben. Also auch, dass sie sich Monika nennt, ist eigentlich schon verboten. Aber ich glaube, da hat man sehr viel Spaß, weil man sozusagen in dieser Welt, die wir erzählen, jetzt eben nicht nur dieses Amt hat, wo alle wie so eine, ne, so wie so Marionetten funktionieren, sondern die auch nochmal so ein eigenes Gesicht und einen eigenen Charakter bekommen.
Wie viel Beratung hat diese Serie eigentlich bekommen aus der Welt der Psychologie, der Psychiatrie?
Also IPEC hat sich wirklich sehr intensiv mit einigen Beratern besprochen, also mit Therapeuten, mit Psychotherapeuten, mit Jugendtherapeuten, Verhaltenstherapeuten. Wir haben tatsächlich auch mit der Deutschen Depressionshilfe besprochen, mit der Depressionsliga haben wir auch gesprochen. Also wir haben uns da tatsächlich sehr eng beraten lassen, weil wir natürlich auch wissen, selbst wenn wir hier sagen, wir machen eine Dramedy, das muss akkurat erzählt sein. Also da wollten wir uns auf gar keinen Fall vorwerfen lassen, dass wir das nicht ernst nehmen. Also wir nehmen Comedy ernst in dem Fall auch hier und dass wir es wirklich akkurat erzählen. Und viele, die es gesehen haben, die haben gesagt, Mensch, ihr habt einfach diese Stadien, in denen sich Matt befindet, sehr akkurat beschrieben. Also wie zum Beispiel diese Anfangsphase dieses Denials, wo er ja auch überhaupt nicht wahrhaben will, was er hat, das, was mit ihm nicht stimmt. Und er sich alle anderen Möglichkeiten sucht und sagt, ja, vielleicht habe ich dieses, vielleicht habe ich zu viel getrunken, vielleicht habe ich zu viel Drogen genommen und so, aber eben nicht wahrhaben will, dass er diese Depression hat. Und das haben wir, glaube ich, also sagten unsere Berater ganz gut getroffen.
Psychische Gesundheit, also Mental Health, ist gerade nicht nur durch die Pandemie, aber ich glaube besonders durch die Pandemie ein ziemlich präsentes Thema auch geworden in der Öffentlichkeit, jedenfalls präsenter, als es davor war. Welche Rolle kann dahingehend auch eine Serie wie The Mopes einnehmen, eine Diskussion in Gang bringen? Was könnte da so ein Metaziel sein, so einer Serie jenseits Unterhaltung und so weiter?
Na, die Hoffnung bei uns war wirklich von Anfang an, dass wir so Hemmschwellen vielleicht herabsetzen können. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt nach Amerika guckt, wo jeder sagt, also ich glaube, die gehen zum Therapeuten, wie wir zum Yoga gehen. Und das ist ganz normal und das kann man auch seinen Freunden erzählen. Ich glaube, es ist in Deutschland leider immer noch so ein Stigma, dass man sagt, ach, das hat was mit, keine Ahnung, es ist in der Klapse oder sowas. Das hat was extrem Negatives und was, glaube ich, wenig Leute freiwillig mit sich selber assoziieren wollen oder zugeben wollen dann. Und alleine das Wort zugeben ist ja in dem Zusammenhang schon falsch, weil ich glaube, man muss es einfach adressieren und man muss sagen, A, bist du nicht alleine, end the stigma, ne? Und wir wissen ja auch bei anderen Erkrankungen, wenn man sie nicht behandelt, dann werden sie noch schlimmer werden. Und ich glaube einfach, dass wenn viele Leute einfach diesen ersten Schritt gehen und auch schon mal feststellen, wenn sie vielleicht die Serie gucken, mein Gott, das hatte ich ja auch schon mal, das hat sich bei mir ähnlich angefühlt und vielleicht überhaupt auf die Idee kommen, das könnte eine Depression sein, dann haben wir schon wahnsinnig viel erreicht. Also mich hat das total beeindruckt, ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben, da war ja gerade Kurt Krömer, der in seiner Sendung mit dem Thorsten Sträter zusammen darüber gesprochen hat und ich fand das auch so beeindruckend, weil er gesagt hat, dass er sich wahrscheinlich seit Jahren schon mit einer Depression rumschlägt, aber ihm nicht bewusst war, also dass er quasi erst seit letztem Sommer diese Diagnose eigentlich gestellt bekommen hat und selber wusste, das ist das und ich muss jetzt in eine Klinik gehen, um mich behandeln zu lassen. Und ich habe auch gedacht, Mensch, wenn vielleicht Menschen unsere Serie gucken und vielleicht sich erstmal gut unterhalten fühlen und auch vielleicht wegen Nora gucken und dann merken, Mensch, da gibt es so Parallelitäten und ich lasse das mal abchecken und ich bin nicht alleine damit und ich mache diesen Schritt zum Arzt oder zum Therapeuten, dann wären wir schon wahnsinnig glücklich.
Die UFA-Produzentin Nathalie Kodiabor sprach mit mir über die Serie The Mopes, die diese Woche mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Zu sehen ist die Serie unter anderem auf Sky.
Top 5.
Liam Neeson wird nächsten Dienstag 70 Jahre alt, aber alt wirkt er ehrlich gesagt kein bisschen. Neeson wurde geboren in Nordirland und studierte zunächst Mathematik, Physik, Informatik und Theaterwissenschaften, um dann als Gabelstaplerfahrer in einer Guinness-Brauerei zu arbeiten, bis er dann irgendwann langsam mal anfing, als Schauspieler durchzustarten. Eine ziemlich große Spannbreite an Wissen und Erfahrung, die, wie ich vermuten würde, dann auch in die zahlreichen, sehr unterschiedlichen Figuren eingeflossen ist, die Liam Neeson seit dem Debüt, das er im Kino gab, in den 1970er Jahren dann auch gespielt hat. Hartwig Tegeler mit einem Geburtstagstelegramm und einer Liam Neeson Top 5.
Lust auf einen Film?
Schwertkampfstunt auf einem gigantischen Gletscher.
We were literally fighting at the base of this huge glacier, doing our dialogue.
Kämpfen, Text aufsagen, dann bewegte sich der Gletscher.
And this glacier would move maybe 2 inches.
Und der Lärm war total beängstigend und wir drauf.
And the noise very frightening.
Und wenn du es siehst, denkst du ein Computertrick, aber nein, das war ein richtiger Gletscher.
It looks as if it's CGI. But this was a real glacier.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Unter Verdacht von Simon Moore, 1991.
Nicht zu verwechseln mit Suspect. Unter Verdacht von 1987. Ach ja, man kann angesichts der vielen Liam Neeson-Filme seit 1979 schon ins Schlittern kommen. Hier jedenfalls 1991 eine der ersten Hauptrollen. Klassischer Film Noir. Ex-Polizist, nun Privatdetektiv, verirrt sich in einer verschlungenen Story über vorgetäuschte Seitensprünge inklusive einer toten Ehefrau, der von Tony. Liam Neeson, Tony, wirkt wie ein Wiedergänger von Robert Mitchum, was die körperliche Präsenz, die physische Wucht betrifft, mit diesem wie verzögert wirkenden, kraftvollen Gang. Das Ganze spielt in den 1950er Jahren in Brighton. Private Eye Tony in Unter Verdacht war mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine Empfehlung für die Rolle, die ihn zum Star machte.
Platz 4. Schindlers Liste von Steven Spielberg, 1993.
Die Geschichte des deutschen Fabrikanten, der über 1000 Juden beschäftigt, um sie vor der Ermordung in Auschwitz zu bewahren. Schindlers Liste, dieses Epos über die Shoah, ist auch großartiges Schauspielerkino. Ralph Fiennes als KZ-Kommandant und Liam Neeson als Oskar Schindler bei diesem Wortduell, in dem es am Ende um das Überleben von Menschen geht. Der SS-Mann redet und redet, Schindler sitzt da auf den richtigen Moment wartend.
Sie wollen nämlich Ihr eigenes Nebenlager haben.
Sie könnten mir das Ganze leichter machen. Dafür wäre ich Ihnen dankbar.
Eine grandiose Szene, die zeigt, dass es Spielberg eben um die Präsenz von Liam Neeson ging. Sein Schweigen, sein Lauern, das Zuschlagen verbal im richtigen Moment. Schachzug eines Mannes, der Kompetenz entwickelt hat, eine Position im lebensgefährlichen Spiel, das alles andere als ein Spiel ist, zu finden. Oskar Schindler ist bei Spielberg moralischer Held, aber eben auch Geschäftsmann. Mit dieser Ambivalenz springt uns Liam Neeson förmlich an.
Platz 3.
Er soll bluten. Entkommen wird er uns nicht.
Seraphim Falls von David Van Enken, 2006.
Wir lassen ihn bluten.
Gnadenlose Rächer. Western. Der eine jagt nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges den Mörder seiner Familie. Noch ein Männerduell. Liam Neeson, Pierce Brosnan. Männerkörper in der weiten Landschaft, in den Rocky Mountains.
Wir müssen jetzt schneller reiten. Unser Mann kommt in die Ebene.
Dann in der Wüste. Die unwirtliche Natur saugt die Kraft aus ihren Körpern. Und am Ende kann hinter den Kriegerklischees und der Gier nach Rache anderes sichtbar werden. Beide Männer nämlich haben sich in Schuld verstrickt. Seraphim Falls lässt das in einem offenen Ende einfach stehen. Diese Reflexion über das Toxische in der Männlichkeit vermitteln Pierce Brosnan wie Liam Neeson eindrucksvoll.
Platz 2. Chloe von Adam Egoyan, 2009.
Was für eine berührende Szene, wenn nach vielen Jahren die Ehefrau, Julianne Moore, dem Ehemann, Liam Neeson, eine Geburtstagsfeier eingerichtet hat, er aber, verpasster Flug, verpasst, ach ja, nicht kommt und dann später zu ihr sagt:
Wann haben wir aufgehört, uns vom Flughafen abzuholen?
Keine Ahnung.
Vergänglichkeit einer Beziehung. Sie und er leben in verschiedenen Realitäten. Die Ehefrau heuert nun eine Prostituierte an, um ihren Mann zu testen, verfällt jedoch wie er der jüngeren Frau.
Bist du verliebt?
Und bist du verliebt?
Auch wieder diese Präsenz, die Physis des Ehemannes, aus der Liam Neeson hier eine große Zartheit entstehen lassen kann.
Platz 1. The Ice Road von Jonathan Hensley, 2021.
Irgendwann begann bei Neeson die Ära des alten Actionheldens. Vielleicht ab 2008 mit 96 Hours, Taken, gefolgt von The Commuter oder The Marksman, der Scharfschütze, oder eben mit The Ice Road. In Ice Road, der alte Trucker, der mit seinem LKW über einen gefrorenen See einen Bohrkopf zu einer Mine bringen soll, in dem Bergleute verschüttet sind. Reines Genre, Actionkino. An die 2 bis 4 Filme dreht der inzwischen 70-Jährige so im Jahr runter. Da ist kaum noch Platz für diese Zwischentöne, die Liam Neesons Präsenz immer wieder so spannend machten.
Liam Neeson wird 70 Jahre alt. Hartwig Tegeler brachte uns seine wichtigsten Rollen näher.